Herzlich willkommen, hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Und hier sind die zwei Gastgeber, die nicht nur elektrisch fahren, sondern auch elektrisch träumen.
Viel Spaß bei dieser Folge wünscht euch GreenFlash, der Marktführer für die Planung und den Bau intelligenter Energiesysteme in Industrie und Gewerbe. Bis zu 70% weniger Energiekosten? Mit GreenFlash und GreenCore AI wird das zur Realität. GreenFlash. Change Energy Now.
Ja, hallo und ganz herzlich willkommen bei Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Heute sprechen wir wieder über ein spannendes Thema, das gerade so richtig Fahrt aufnimmt, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich die elektrische Logistik und der Umstieg von benzinbetriebenen oder dieselbetriebenen, besser gesagt, Fahrzeugen auf E-Trucks. Denn während im Pkw-Bereich ja noch oft diskutiert wird, ob sich der Umstieg lohnt oder nicht, und das schon seit Jahren, denn auch in diesem Podcast, Simon und ich und auch Ben diskutieren ja hier seit 2018, passiert im Hintergrund gerade ziemlich viel und ziemlich viel Spannendes. Gerade im B2B-Segment bei Flotten und Logistikern und natürlich auch Full-Service-Providern, die hier aktiv sind. Es geht deutlich schneller voran und auch deutlich besser. Das hätten wir, glaube ich, vor 2-3 Jahren so noch gar nicht erwartet oder zumindest vor 4. Und ja, mittendrin ein Unternehmen, auch ein Startup noch, das genau an dieser Schnittstelle arbeitet und aktiv ist. Die Rede ist hier von Fryd.
Ja, hi zusammen, hier ist der Simon. Und auch ich finde das Thema mega spannend, weil E-Mobility ist eben nicht nur E-Auto an der Steckdose, sondern eben auch gerade im Logistikbereich geht es eben um komplexe Systeme, also Routen, Ladeinfrastruktur, Netzanschlüsse, Betriebskosten, das muss alles zueinander passen und genau da setzt Fryd ja an.
Genau, bei uns ist nämlich heute Lukas Bobinger, der Head of Growth bei Fryd Mobility und vorher unter anderem auch bei ChargeX viele Jahre unterwegs gewesen. Lukas, wir kennen uns und wir lieben uns seit vielen Jahren hier, kämpfen für die E-Mobilität und du hast jetzt auf jeden Fall eins der spannenden Pflaster hier betreten. Schön, dass du da bist, lieber Lukas. Hi erstmal, genau.
Hi Jörg, hi Simon, vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich riesig, dass wir ein bisschen über E-Trucks reden können, dürfen, sollen, wollen.
Ja, auf jeden Fall. Genau, wir sitzen ja an einem Freitagnachmittag, die Stimmung ist gut. Die Sonne scheint, es wird ordentlich Solarstrom für E-Autos und E-Trucks produziert. Aber lieber Lukas, lass uns einfach mal ganz entspannt reinstarten. Wie würdest du denn meinen Eltern, Hintergrund beide Lehrer inzwischen im Ruhestand, wie würdest du denn erklären, was ihr bei Fryd eigentlich macht?
Genau, ist relativ einfach. Wir sind ein junges Münchner Unternehmen, was eine Plattform baut, die Logistik und die Logistikprozesse mit der Energiewirtschaft verbindet. Also wir bauen Brücken zwischen zwei Welten, die bis jetzt wenig zu tun hatten, außer dem Besuch an der Zapfsäule. Das Ganze wird aber im Elektro-Lkw deutlich, deutlich komplexer bzw. größer. Und ich würde das Ganze gerne einmal kurz mit euch durchsprechen, wenn wir uns mal kurz die Personen anschauen, die involviert sind. Wir haben den Disponenten, das ist die Person, die in einem Logistikunternehmen die Touren, LKWs und Fahrer plant. Und die muss sich heute nicht darum kümmern, wann und wo getankt wird. Aber jetzt auf einmal muss der Ladestopp mit in diese Planung integriert werden. Dann gehen wir die Kette weiter runter. Ich habe den Flottenmanager und der Flottenmanager muss sich jetzt auf einmal mit Strompreisen, Energieeinkauf und verschiedensten Ladetarifen, ihr kennt das alle als E-Mobilisten, jede Ladesäule hat auf einmal irgendwie einen anderen Ladepreis, auseinandersetzen und das ist für ihn auch ein Dschungel. Und auf der anderen Seite habe ich den Ladestationsbetreiber, der gerne Strom verkauft an LKWs, aber wissen muss, wann, wo, wie ein LKW kommt. Weil wenn ein LKW lädt, reden wir über Ladeleistungen, die sind größer oder sind bis zu 400 kW und Energiemengen, die vielleicht 500 Kilowattstunden sind in einer Ladesession. Und genau diese Brücke und genau zwischen diesen Personen versuchen wir zu vermitteln, um da ein rundes System draus zu machen.
Ja, das klingt super spannend. Wenn man sich den aktuellen Markt anschaut, bekommt man schon das Gefühl, die E-Lkw gehen jetzt gerade richtig durch die Decke, teilweise schneller als der B2C-Markt E-Autos. Täuscht der Eindruck oder passiert da gerade eine krasse Kurve nach oben?
Wenn wir uns die Gesamtzahl der E-Lkws im Bestand anschauen, an offiziellen Zahlen reden wir von ca. 2% der Fahrzeuge, die da draußen sind, sind voll elektrisch. Das ist prinzipiell mini, mini klein. Aber wenn wir uns zurück an die unschöne Covid-Pandemie zurückerinnern, haben wir viel über einen R-Wert geredet, einen Wachstumswert, wie sich was verbreitet. Und Von Quartal zu Quartal in 25 hatten wir von Q1 auf Q2 gute 45% Wachstum in den Absatzzahlen. Und das hat sich dann hochgezogen bis Q3 auf Q4 mit 80% mehr zum Vorquartal. Das bedeutet, wir haben hier einen R-Wert, der über 1 ist. Und jetzt geht's richtig schnell. Das wird darin resultieren, dass wir ganz grob bis 2030 wahrscheinlich 30% rein elektrische Fahrzeuge auf dem Markt haben. Das heißt, hier geht jetzt richtig die Post ab. 2030 fällt, bei mir ist immer so, das hört sich verdammt lang an. Es ist aber mittlerweile auch schon in 3-4 Jahren. Also da können wir uns auf was jetzt richtig gefasst machen.
Ja, wenn ich da gefragt werde zu dem Thema, dann sage ich auch immer, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die Adaption bei der Elektrologistik schneller geht als im Privatkundenbereich, weil man als Spediteur eben gezwungen ist, rechnen zu können. Und dann die Betriebskosten natürlich der Gamechanger.
Absolut. Bevor wir auf Betriebskosten kommen, kurze Quizfrage an euch. In Deutschland, das durchschnittliche Alter von Zugmaschinen, was denkt ihr?
Simon, you go first.
Wir reden jetzt von quasi dem Traktor, sagt man im Englisch, also klassische Sattelzugmaschine. Was ist das Durchschnittsalter der Fahrzeuge, die in Deutschland zugelassen sind?
4 Jahre.
Ich sage 9 Jahre.
Ja. Simon, verdammt nah dran mit 4,6 Jahren. Das muss man sich mal im Vergleich zum PKW vor Augen führen. Streng genommen werden, wenn wir jetzt mal kurz 5 Jahre draus machen, 20% des Fahrzeugbestands im Jahr ist neu. Klar, der Rest fährt weiter in Drittmärkten, deswegen habe ich gesagt in Deutschland, aber wir sind in Deutschland verdammt mit einem verdammt jungen Fahrzeugpool unterwegs. Und das sagt auch, es gibt auch so einen Geschmack dafür, wenn 20% der Fahrzeuge neu gekauft werden pro Jahr, wie schnell jetzt so ein Antriebswechsel, wenn wir mal kurz auf Deutschland schauen, vonstatten gehen kann.
Das ist wahrscheinlich deswegen so, weil diese Zugmaschinen viel mehr Kilometer pro Zeit ableisten, werden ausgelastet, gut, es geht wahrscheinlich, ja.
Ja, genau. Also wir reden bei einer Zugmaschine von der durchschnittlichen Jahresfahrleistung so von 70.000, 80.000 Kilometer, wo es anfängt. Wir sehen aber auch, nennen wir sie mal Heavy User, die das wirklich im Zweischichtsystem ausnutzen, fast 220, 30, 40.000 Kilometer im Jahr. Und viel wird da einfach wirklich über Regulatorik gesteuert. Jeder CO2-Ausstoß, jedes Gramm CO2, beziehungsweise auch im Energiedurchsatz, je effizienter die Maschine ist, desto schneller rechnet sich das. Und deswegen haben wir da so einen großen Transformationsdruck.
Spannend. Also gerade bei den 9 Jahren, die ich geschätzt habe, da sieht man mal wieder, wie naiv diese Schätzung war, gerade bei den Laufleistungen. Gut, dass du dir das Lachen verkniffen hast, lieber Lukas. Ich habe gedacht, so ja, keine Ahnung, wahrscheinlich so 8, 9 Jahre fahren die, vielleicht sind wir da wirklich ganz oben. Klar, in Deutschland ist natürlich viel neu, aber es sind natürlich extrem hohe Investments auch in die Sattelzugmaschinen. Deshalb, naja, es war auf jeden Fall naiv, gebe ich zu. Apropos, wir kennen uns mit dem Alltag eines Logistikers nicht wirklich aus und vielleicht können wir die Zuhörerinnen und Zuhörer hier mal mit reinnehmen. Das heißt, lass uns das mal richtig greifbar machen. Nimm uns doch mal so mit auf so einen typischen Alltag eines Logistikers oder besser gesagt noch von der Fahrerin oder von einem Fahrer. Das heißt, wie sieht so ein Alltag aus, wenn man unterwegs ist? Wo startet der? Wo ist man unterwegs? Wo stoppt man und so weiter? Und an welchen Stellen kommt denn, gerne das auch noch mit reinbringen, Freight konkret ins Spiel, dass wir uns das einfach an so einem Fahrtbeispiel oder so einer Tourenplanung in so einer gewissen Tour mal vorstellen können?
Das ist super schwer zu beantworten, weil in den Wochen und Monaten, mit denen ich jetzt mich mit dem Thema Logistik auseinandersetze, bin ich immer wieder überrascht, wie komplex und individuell das ist, weil man kann nicht einen Logistiker mit dem anderen, um ehrlich zu sein, vergleichen. Das hängt ganz davon ab, welche Ware er fährt, welche Spezialisierung er hat, welchen Fuhrpark er hat und so weiter und so fort. Deswegen tue ich mir ganz schwer, diesen klassischen Alltag zu beschreiben. Ich glaube, es ist spannender, sich mal grundsätzlich, um mal so ein bisschen Wissen zu schaffen, was bezeichnet man eigentlich unter Logistik? Am Ende kommen wir beim Fahrer raus und da sprechen wir gern über einen Tag. Aber ich glaube, so ein paar Begrifflichkeiten sind, glaube ich, ganz spannend. Ich habe als allererstes mal einen Verlader, der Ware produziert, Ware hat und die gerne versenden möchte. Das ist der Auftraggeber, der am Ende sagt, das Gut muss von A nach B. Das übergebe ich meistens an den Spediteur, der den ganzen Transport organisiert. Das heißt aber nicht, dass der Spediteur selber auch einen LKW fährt, kann aber bedeuten, dass der Spediteur auch LKWs hat. Und am Ende habe ich einen Transporteur, der das Ganze wirklich physisch von A nach B fährt. Zwischendrin habe ich entweder direkte Routen, die von A nach B gehen mit einer ganzen Sattelzugmaschine, also ich sage jetzt mal ein ganzer LKW voll. dann ist es cool. Wenn ich aber kleinere Stücke versende, dann geht das Ganze noch über Depots, wird zwischengelagert, wird umgelagert und dann mit anderen LKWs weiterversendet. Deswegen tue ich mich ganz, ganz schwer, diesen klassischen Logistiker-Tag jetzt zu beschreiben. Wenn wir aber mal einen ganz einfachen Fall nehmen, das ist ein mittelständischer Logistiker, der fährt sogenannte FTLs, Full Truckloads, also er nimmt Ware auf, belädt seinen LKW voll und fährt ihn zu einem Ziel und lädt ihn dort ab. Und das macht er von seinem eigenen Depot aus. Dann sieht es meistens so aus, dass der LKW über Nacht am Depot steht, entsprechend auch geladen wird und dann geht es auf eine Tagestour. Eine Tagestour sieht normalerweise so aus, dass es so roundabout 300 bis 400 Kilometer sind, vielleicht 500. Das fährt er als klassische Sternfahrt, hält nach 4,5 Stunden seine Ruhepause ein, die ist gesetzlich verpflichtend, muss im Zweifelsfall gar nicht zwischenladen, weil er kommt abends wieder ans Depot und er hat noch 20% Rest. Das ist der einfachste Fall, wie auch heute schon E-Trucks ganz häufig eingesetzt werden, weil ich kein operatives Risiko habe. Das muss man einfach so sagen. Es ist relativ einfach. Wenn wir jetzt halt komplexere Touren nehmen, die vielleicht eine ganze Woche beinhalten, ich starte am Montag und komme am Freitag an und fahre verschiedene Stückgut, das bedeutet, ich verkleinere mehrere Paletten von unterschiedlichen Kunden, dann ist es so, dass diese Etappen zwischen den Transportaufträgen geplant werden und dann in Abhängigkeit von Ruhepausen und B- und Entladepausen Ladestopps geplant werden müssen. Und da kommen dann wir ins Spiel, wo es ein bisschen komplexer wird. Wir nehmen den Frachtauftrag aus der Disposition und simulieren diesen mit einem E-LKW auf Fahrtstrecke mit Höhenprofil, mit den Lenkzeitpausen und geben dann einen optimalen Ladeplan aus, weil es muss ja irgendwie der Zusatzaufwand des Ladens mit in den operativen Alltag eingebracht werden. Und das ist ein ganz, ganz großer Baustein, den Freight übernimmt. Wir machen die Ladeplanung und helfen der Disposition und dem Fahrer von A nach B zu kommen.
Ist es denn so, dass, ich habe mir das gerade vorgestellt, während du gesprochen hast, dass wenn man jetzt nur E-LKWs hätte, die so lange halten vom Akku, wie ein Fahrer fahren darf und an jeder Station, wo der schläft, auch eine Schnelllader wäre, dann müsste man sich gar nicht umstellen?
Ganz einfach gesagt, wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich kann man das so pauschal einfach sagen. Wenn der Akku groß genug ist, fahre ich von A nach B, schlafe, lade und fahre wieder weiter. Wahrscheinlich genauso, wie wir es heute machen mit dem E-Auto, wenn wir in den Urlaub fahren, um ehrlich zu sein, ja. Es ist einfach nicht die Realität, weil der Logistikeralltag viel komplexer ist. Wo lade? Truck Parking, wir kennen es von der Autobahn, das ist ja jetzt schon eine Kunst. Wo stelle ich nachts den LKW ab? Wir sehen immer, wie sie bis auf die Straße rausstehen, kreuz und quer. Und das dann auch noch mit einer Ladestation zu verbinden, herzlichen Glückwunsch.
Ja, ihr wart ja Teil des Truck Charging Co-Innovation Projekts der Unternehmer TUM rund um die TU München. Vielleicht kannst du mal konkret erklären, worum es in diesem Projekt ging, welche Ziele ihr verfolgt habt und was genau eure Rolle als Freight darin überhaupt war.
Gerne. Die Unternehmertum vielleicht, das muss man, glaube ich, einmal kurz erklären, was Unternehmertum denn macht. Die Unternehmertum ist, weil du gerade gesagt hast, TU München, ja, hat da ihre Finger mit im Spiel, aber auch noch viele andere, ist ein Innovationshub in München, der versucht, das ganze Thema Forschung, TU München, gutes Fachpersonal, Studenten und Co. mit Startups, mit Corporates auf einer Innovationsplattform zusammenzubringen und verbindet dort verschiedene Parteien. Das war in unserem Projekt unter anderem MAN als Fahrzeughersteller, E.ON als Energieversorger und Ladeinfrastrukturbetreiber, aber auch AVL, die sehr viel Entwicklungsdienstleistungen in der Automobilindustrie machen und unter anderem wir. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, Stadt München war auch noch dabei. Und gemeinsam haben wir das Thema Truck Charging mit dem Praxispartner Metzger Spedition uns angeschaut. Was ist denn notwendig? Und da ist rausgekommen, dass das Wichtigste in der Logistik Planbarkeit ist. Und Planbarkeit funktioniert nur, wenn ich einen End-to-End-Prozess habe von der Disposition, von der Planung, bis dann wirklich am Ende fahren, Ladepunkt reservieren und wirklich den Frachtauftrag ausfüllen. Und wir haben dort das Connecting Layer gebaut, also die verschiedenen Parteien, die ich gerade angesprochen habe, Disposition von Metzgerlogistik, plant eine Route, reserviert einen Ladepunkt beim Ladestationsbetreiber E.ON mit allen Systemen, die davor und dahinter hängen, weil es wäre zu einfach zu sagen, es ist nur E.ON, aber E.ON arbeitet mit einem Chargeport Management System, mit einem Abrechnungssystem und so weiter und Energiemanagement und diese ganzen Systeme aneinander zu knüpfen, war ein großes Thema. Und zurück zu der Planbarkeit. Es ist wieder klar geworden, dass es im Truck-Charging das Thema Reservierung braucht, weil ich habe einen harten Logistikfahrplan. Ich muss von A nach B und muss um 15 Uhr dort sein und meine Ware abliefern und muss jetzt das Risiko des Ladens irgendwie hier mit reinkriegen. Und da ist wieder klar geworden, dass alle Parteien in der Kette die Reservierung brauchen, um zu wissen, was Phase ist, um die Planbarkeit zu haben. Bei Logistik ist, glaube ich, klar, aber auch auf der Energieversorgerseite E.ON. Ich muss wissen, wann kommt der Truck, wie muss ich die Energie bereitstellen, brauche ich einen Pufferspeicher, habe ich Energieerzeugung und so weiter und so fort. Ohne Reservierung wird es nicht gehen.
Das spricht natürlich auch so ein bisschen für das eigene Truck-Charging-Netzwerk, das wir ja natürlich auch brauchen werden. Klar kann man aktuell noch laden, wie das jetzt auch ja Tobi Wagner, der E-Trucker macht, den du auch gut kennst. Das heißt, na klar kann man überall laden aktuell und muss das auch häufig. Aber eine Reservierungsmöglichkeit sollte ja speziell wahrscheinlich auch Trucks vorbehalten sein erstmal, die einfach On-Time-Delivery und natürlich auch hohe Kosten haben, wenn das eben nicht funktioniert. Würdest du dem auch zustimmen?
Genau, das ist, glaube ich, ein essentieller Baustein, weil es ist de facto wir reden ganz oft über Sektorkopplung, Mobilität und Energie. Und die Reservierung ist de facto der Handshake. Ich weiß, wann Mobilität der Truck ankommt und wie viel Energie er in welcher Zeit braucht. Es ist ganz wichtig, dass wir bei Reservierung denken wir ganz oft an den Platz und die Zeit. Absolut. Aber der eine Schritt weiter ist auch die Energiereservierung. Ich habe ja die Information, wie viel Energie lädt der Truck, in welcher Zeit. Und das muss dann auch in der Kette weiter verarbeitet werden, um sicherzustellen, dass es funktioniert. Weil ihr kennt es alle als E-Mobilisten, Lastmanagement am Ladepark, da steht zwar drauf, 300 kW sollen rauskommen, am Ende kommen nur 120 raus, hat viele Faktoren. Aber wenn es das lokale Netz oder die Ladeinfrastruktur vor Ort nicht zulässt wegen dem lokalen Lastmanagement, dann ist es bei uns Privatleuten, gut, dann komme ich 20 Minuten später. Aber man muss sich mal vorstellen, wenn wir über Just-in-Time- und Just-in-Sequence-Lieferungen nachdenken oder Kühllogistik, wo Sachen nicht warm werden dürfen, ja, da ist jede Verzögerung ein Betriebsrisiko. Und deswegen ist diese Reservierung so unerlässlich.
Ja, total. Darüber könnte man, glaube ich, auch schon einen eigenen Podcast machen. Vor allem, wie viel früher reserviert man? Macht man das einen Tag vorher oder plant man irgendwie schon einen Monat vorher durch? Und die Anbieter haben dann natürlich auch vielleicht gewisse Revenue-Sicherheit, sage ich mal, und wissen, nächste Woche oder auch in den nächsten zwei Wochen kommen die und die Trucks und Routen, die ja feststehen. Das ist, glaube ich, immer ein ganz eigenes Thema. Aber wenn man euch so zuhört, Lukas, dann merkt man ja einfach total schnell, es geht da jetzt nicht nur um Ladepunkte, sondern es geht um ein komplettes System. Und was machen denn viele Unternehmen heute noch falsch, wenn sie so in E-Truck-Infrastruktur investieren, vielleicht auch im Depot? Und wie unterscheidet sich euer Ansatz davon, wenn man jetzt auch Freight mitdenkt? Also kann man Freight mitdenken oder passt ihr euch einfach jedem System an?
Wenn ich bei uns anfangen kann, würde ich sagen, wir versuchen ein interoperables System zu bauen, um mit bestehenden Systemen zu interagieren und zu arbeiten, um diese Brücke zu bauen. Und das ist, glaube ich, auch, um ehrlich zu sein, so ein bisschen das, was man hin und wieder, ich will nicht sagen, dass es falsch ist, weil es gibt auch Zielgruppen, wo das gut funktioniert, aber vertikale Systeme zu bauen, also quasi geschlossene Ökosysteme, wo ich dann die 1, 2, 3, 4, 5 Systeme ineinander verbinde mit designierten Brücken, das ist okay und das funktioniert auch jetzt für Pilotphasen und das wird auch sicherlich für den einen oder anderen Logistiker langfristig funktionieren, wenn er sehr spezialisierte Prozesse hat. Wir sehen aber auch gerade, dass sich die Welt sehr schnell dreht und auch mal eine Linkskurve kommt, die man nicht gesehen hat und auch eine Rechtskurve. Also würde ich behaupten, dass ein interoperables System, was skalierbar ist und zukunftsfähig und auch wirklich dann Gestaltungsspielraum lässt, das ist, was wir brauchen werden. Logistik funktioniert heute schon in Netzwerken und diese Netzwerke sind dynamisch und das, glaube ich, muss man auch in der ganzen Transformation mit berücksichtigen. Und viele sagen, hey, ich bin heute Flottenmanager und ich glaube, wir werden sehen, dass die sich in 3 Jahren uns wahrscheinlich eher vorstellen mit dem Namen, ich bin Energiemanager, weil eben das wird der Puls sein, so ein bisschen, der das Ganze vor sich her treibt. Und das muss man, glaube ich, um ehrlich zu sein, ganz wichtig jetzt schon angehen, sich mit dem Thema woher kommt die Energie, wie, wo, was auseinanderzusetzen.
Lukas, würdest du sagen, dass es Learnings gibt, die man quasi im B2C-Sektor an den Edelautoladesäulen beobachtet hat, dass die schon direkt übersprungen wurden oder Fehler nicht gemacht werden, die da gemacht wurden?
Das Thema MSP, zum Beispiel Mobility Service Provider, also unsere klassische Ladekarte, ist ja heute beim E-Auto, war gerade vor allem in der Anfangszeit sehr, sehr cool und sehr, sehr wichtig, um gut irgendwie alle Ladepunkte entsperren zu können und überall Strom zu bekommen. Und das war ganz toll. Aber was man in der Logistik sieht, ist, dass bilaterale Verträge, direkte Verträge mit Ladeinfrastrukturbetreibern und Energielieferanten eingegangen werden. Und dieser MSP, der irgendwie alles, ich kann jetzt bei 500.000 Ladepunkten in Europa laden, das ist falsch für die Logistik. Die Logistik braucht die richtigen Ladepartner. Die Logistik braucht im Zweifelsfall nur eine Handvoll, mit denen sie ihr Geschäft machen können. Und deswegen ist die Rolle des MSPs oder das Produkt des MSPs, ich will es nicht schlecht reden, aber ich glaube, ein Thema, was in der Logistik übersprungen wird, weil es gar nicht dazu passt. Genau.
Ja, interessant. Vielleicht noch, wenn du dich jetzt festlegen müsstest, was sind denn aus deiner Sicht so die drei entscheidenden Faktoren, die unverzichtbar sind, dass so ein Umstieg grundsätzlich auf die E-Logistik funktionieren kann?
Das ist super schwierig, dadurch, dass so viele Parteien. Wir haben vorhin über Verlader, Forwarder und Carrier gesprochen. Also deswegen ist es super schwierig, da pauschal drei entscheidende Faktoren zu bringen. Was sich aber für alle durchzieht, alle Stakeholder, die in diesem Ökosystem sind, es geht am Ende immer um TCOs, immer um die Total Cost of Ownership, ob das der Transportauftrag ist, wie der Truck betrieben wird oder wie der Ladeinfrastrukturbetreiber Energie einkauft und bereitstellt und erzeugt und verkauft. Am Ende ist das Thema Kosten der entscheidende Faktor für das Thema von allen Seiten gedacht. Deswegen ist es super schwer zu sagen, hey, ihr müsst unbedingt Infrastruktur planen, bevor der Truck da ist, oder ihr braucht ein tolles Lademanagement oder ein tolles. Das wäre zu kurz gedacht, weil ja jeder in der Kette, aber der gemeinsame Nenner ist definitiv Kosten. Wollt ihr mal, weil wir über Kosten reden, über auch wieder Rätselfrage? Ich stelle am liebsten selber Fragen. Ihr merkt das, ich habe mal selber einen Podcast geleitet. Bei einem Transporteur, also bei dem, der am Ende den LKW fährt, über was für eine Nettomarge sprechen wir denn auf den Transportauftrag? Wo denkt ihr, bewegen wir uns in Prozentpunkten? Also klassische Handelsmarge aus dem Einzelhandel, sage ich mal 50%, EK zu VK ist so ein klassisches Thema, was man hin und wieder kennt. Aber wo denkt ihr, liegen wir bei Marge in Transportaufträgen?
Ich würde sagen 6-7%.
Ich gehe mal auf 8%, aber ich würde auch sagen deutlich unter 10%.
Genau, wenn er gut kalkuliert, sind es 5%, aber es fahren viele da draußen rum mit 1,5. Ich glaube, der Durchschnitt liegt plus minus bei 3%. Das sagt eigentlich schon, wie wenig Spielraum und wie wenig Luft in dem System ist. Und deswegen TCO, TCO und nochmal TCO als entscheidender Faktor, wie sich der E-Truck langfristig durchsetzen wird. Und ich bin mir sicher, dass er es tut. Wir sehen ja die Zahlen jetzt schon. Sie lassen sich jetzt schon effizient und TCO-positiv betreiben. Aber ohne da mit einem ganz spitzen Bleistift sich das System anzuschauen, wird es schwierig.
Ja, ich meine, der Dieselpreis macht es möglich. Das ist jetzt gerade so. Wir haben immer wieder Krisen. Das wird auch zukünftig kommen. Aber ich glaube, es ist klar, dass wir da unabhängig werden müssen. Ich meine, wir nehmen jetzt die Folge gerade im April 2026 auf. Schauen wir mal, wer das jetzt in der Zukunft hört. Vielleicht wird es dann noch schlimmer.
Hoffen wir es nicht, ja.
Ja, genau. Du, Lukas, ich habe noch eine Frage gerade, bevor wir zum Abschluss kommen des Podcasts. Und zwar das ganze Thema, du hast gesagt, der Flottenmanager wird zukünftig eher der Energiemanager. Ist das Thema nicht eigentlich zu komplex für Logistiker? Machen die das, wie gesagt, mit Full-Service-Providern und braucht man Anbietern? Braucht man Anbieter externe, die das umsetzen? Welcher Logistiker kann das umsetzen? Sind es dann nur die Großen oder müssen alle jetzt in den nächsten Jahren umsteigen? Also quasi, wer macht so den ersten Schritt und wie geht man das konkret an? Weil ich stelle mir jetzt so einen Logistiker vor, Mittelständler hat vielleicht, ich sag mal so 10, 15 LKWs, die ja auch schon sehr, sehr teuer sind, der ist auch gezwungen, jetzt umzusteigen, ist aber wahrscheinlich einfach überhaupt kein Spezialist, was Energie angeht.
Absolut. Und ich will, um echt zu sein, auch kaum tauschen. Also ich verstehe es teilweise schon nicht. Deswegen stelle ich mir das aus der Logistikbrille noch komplizierter vor. Aber wo muss man anfangen? Was wir Schönes sehen, ist, dass viele kleine, und das ist auch das, was Deutschland ja auszeichnet, mittelständische, du hast sie gerade angesprochen, mit viel Mut und auch mit einem gewissen Enthusiasmus und Begeisterung für neue Technik, für neue Sachen da rangehen und das Ganze machen. man muss sich auch anschauen, dass auch die Vorteile da einfach genutzt werden können. Es gibt Lagerhallen, da ist PV-Anlage drauf, sie haben Fläche. Es ist irgendwo ein Investitionsrisiko und es ist auch ein dickes Brett zu bohren, aber wenn ich es richtig mache, dann habe ich auch richtig gute Karten, mittel- und langfristig als Logistiker. Und ich finde es total toll, dass viele kleine Logistiker da schon mit breiter Brust vorangehen. Die Großen sehen natürlich, die sind ja Excel-Könige, das muss man jetzt schon sagen. Die sehen natürlich das Potenzial, was drin steckt, was die TCOs angeht und fangen auch an, das Ganze zu machen. Die Frage ist, wo fange ich an? Auf was habe ich überhaupt als großer Logistiker Zugriff? Habe ich nur Depots und bin dann ein Logistik-Hub? Ja gut, dann kann ich Ladeinfrastruktur bereitstellen. Bin ich Verlader? Dann kann ich Ausschreibungen setzen so, dass ich sage, der Transportauftrag wird nur an Logistiker vergeben, die das Ganze voll elektrisch, also das ist ganz schwierig zu sagen wieder, wo ich anfange, das dicke Brett zu bohren. Was, glaube ich, passiert ist, dass dezidierte Full-Service-Provider, du hast es schon angesprochen, kommen werden. Und ich glaube, da ist ein ganz schönes Beispiel, Dragonize. Das ist ein Logistiker, der die Kompetenzen selber aufgebaut hat und in das Investment reingeht, Ressourcen da reinzustecken. Und damit meine ich nicht nur Geld, sondern damit meine ich auch Personal aufbauen, die sich mit dem Thema, wie sieht der Logistikprozess aus? Was brauche ich da für Infrastruktur? Von Hardware über Software, um so Netzwerke zu bauen. Und ich glaube, da werden wir viel von sehen, dass das Depot von Service-Providern, ich denke, es wird dort, weil es so speziell ist, Logistiker für Logistiker machen und nicht, ich habe gestern Wohnungseigentümergemeinschaften elektrifiziert und morgen das Depot. Das, um ehrlich zu sein, glaube ich, sehen wir, hoffe ich wahrscheinlich auch, dass wir das nicht sehen, weil sonst geht's schief, dass wir hier spezialisierte Service Provider sehen werden, die zumindest kleinen und mittleren unter die Arme greifen werden. Und die Großen wissen, was für ein Asset das ist, die Energie zu kontrollieren. Die werden das selber machen und dort auch entsprechende Kompetenzen aufbauen. Und da werden wir, glaube ich, ganz, ganz spannende Sachen in Zukunft sehen, wer wie sich dort positioniert. Ob mit eigener Ladeinfrastruktur, ob mit einem EMP-Produkt, ob mit anderen. Da gibt es, glaube ich, viele Angriffsmöglichkeiten.
Super, danke für die Top-Einordnung auf eine echt schwierige Frage. Wir sowieso sehen uns nicht nur ein-, zweimal im Leben, sondern drei-, viermal, wenn wir jetzt mal so 3 Jahre in die Zukunft blicken und uns dann widersprechen, Lukas, hier im Podcast, auf irgendeiner E-Mobility-Messe, irgendeinem Event. Was wird sich denn im Bereich E-Truck und Ladeinfrastruktur am meisten verändert haben? Ich weiß, schwierig jetzt hier mal eine Einschätzung abzugeben, aber vielleicht magst du den Ausblick trotzdem mal kurz wagen.
In 3 Jahren haben wir 2029, knapp 2030, hat es einleitend erwähnt, wie viele Elektro-LKW wir da draußen dann schon sehen werden. Das bedeutet, wir werden auch entsprechend schon den ersten Stresstest der, nennen wir es, ersten Systeme, Pilotsysteme, ersten Lösungen sehen. Also ich glaube, viel, was wir heute diskutieren, wird da schon gar nicht mehr diskutiert werden. Entweder, weil es gesetzt ist und sich bewiesen hat oder weil es nicht geklappt hat. Also ich denke, wir werden eine gewisse Veränderung sehen zu dem, was wir jetzt sehen. Wir werden Megawatt-Charging sehen, MCS. Die ersten Ladeparks werden gerade prominent eröffnet. Das werden wir definitiv sehen. Und wir werden, glaube ich, auch grundsätzlich eine große Veränderung in der Logistiklandschaft sehen. Marktkonsolidierung, die Transformation wird ihre Opfer fordern. Wir sehen es jetzt schon. Jetzt ist der Dieselpreis 2 Monate erhöht, knapp über den Daumen gepeilt. Und die ersten Insolvenzen werden angemeldet, von kleinen, aber auch von großen. Also es wird sich die Logistiklandschaft, glaube ich, dort stark verändern, schon jetzt in den nächsten 3 Jahren. Und abschließend glaube ich, dass wir viele Logistiknetzwerke, die zusammenarbeiten, Depotladeinfrastruktur untereinander teilen, sehen. Und das sind so Themen, wo sich die Branche dann auch viel selber hilft, glaube ich.
Lukas, bei der Adaption von E-Auto in Deutschland ging es ja auch ganz lange immer darum, wie unsere Stromnetze das eigentlich verkraften können. Wenn du jetzt sagst, in einem Jahr werden 20% des Fuhrparks bei LKW ausgetauscht, dann kommen wir ja auch, was den Stromverbrauch, gerade Megawatt-Charging, kommen wir an eine ganz andere Belastungsgrenze, was die Netze angeht, oder?
Ja, absolut. Und das wird sicherlich auch wahrscheinlich unter den Stresstest, den ich eingeleitet habe, sicherlich da auch entsprechend nochmal, werden uns Schuppen von den Augen fallen. Was wir aber schon sehen, wenn ich eben, wir haben gerade eben über die Service Provider, die Infrastruktur aufbauen und so weiter geredet. Es gibt ja Technologien, PV-Anlage, Pufferspeicher, gute Lademanagement, die Spitzenlastreduktion machen und das Ganze im Griff haben. Das ist auch genau das, was ich vorhin meinte. Wir brauchen spezialisierte Lösungen. Die gibt es aber schon. Es ist jetzt nicht so, dass wir noch die große Lösung suchen. Wir haben Pufferspeicher, wir haben lokale Energieerzeugungssysteme. Das heißt, es muss gar kein Strom sein, der über das Netz geht. Das kann ja auch behind the meter ein Energieökosystem am Depot geben. Und deswegen braucht es diese Expertise und diese Spezialisten, die entsprechend genau das bauen und betreiben und mit den operativen Anforderungen sich entwickeln und wachsen.
Spannende Frage zum Schluss, Simon, von dir. Danke. Genau, wir merken, sowohl im E-Auto-Bereich, privat, als auch natürlich bei Flotten, Fuhrparks, ist das Thema Energiemanagement super wichtig. Wir haben die Lösungen, wir haben Batterien, recycelte Batterien, die jetzt irgendwie in Großspeichern zum Einsatz kommen. Da gibt es ja viele spannende Brands, mit denen wir auch schon hier im Podcast gesprochen haben. PV natürlich und Pufferspeicher generell natürlich auch teilweise in Ladesäulen. Also wir können, glaube ich, auch relativ viel tun, um das Netz nicht zu sehr zu belasten und vor allem auch einen Markt anzukurbeln, der ja da ist. Und letztendlich ist es natürlich auch ein System, das dann auch ein Logistiker selber aufbauen und kontrollieren kann. Also total interessant, was sich da alles tun wird. Lieber Lukas, nochmal vielen Dank für deine Zeit, dass du Fright hier nochmal vorgestellt hast. Wir werden sicher noch viel von euch hören. Wir sehen uns sowieso auf den ein oder anderen Messen, zum Beispiel der Power to Drive, die jetzt im Juni 2026 ansteht, auf der ICNC im September und weiteren Events. Wir machen ja auch einiges zusammen. Ist ja kein Geheimnis. Ich arbeite ja bei ChargeCloud, genau. Und Fright und ChargeCloud sind ja da auch im E-Truck-Bereich schon kooperativ gut. Und auch als Pioniere kann man, glaube ich, hier nochmal kurz erwähnen. Macht großen Spaß. Ich bin natürlich Marketing-Mensch. Das heißt, habe mich schon verraten durch meine naive Einschätzung mit 9 Jahre Betriebsdauer von der Zugmaschine. Aber generell finde ich das Thema total interessant. Und wir haben heute wieder super viel von dir lernen dürfen. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer sicher auch. An die möchte ich mich zum Abschluss nochmal kurz richten. Lasst uns gerne Kommentare da, zum Beispiel auf Spotify. Das moderieren wir immer sehr gerne. Da kommen immer nette Anmerkungen. Gerne natürlich auch eine Bewertung auf den entsprechenden Podcast-Portalen. Das hilft uns natürlich, hier nochmal einen besseren Job zu machen und den Podcast weiter zu pushen. 2 Jahre müssen wir noch durchhalten, Simon. Dann haben wir die 10 Jahre E-Mobility-Podcast geknackt.
Schaffen wir auch noch.
Ja, schaffen wir auch noch, genau. Und spätestens dann, Lukas, laden wir dich auf jeden Fall wieder ein und schau mal, wie sich der Weg der E-Trucks jetzt weiterentwickelt hat. Damit sind wir raus und ich sage ganz herzliches Dankeschön an dich und an Fright.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die 10-Jahres-Einladung und ich hätte auch noch eine Rausschmeißerfrage für euch, um nochmal euer E-Truck-Wissen unter Beweis zu stellen. Habt ihr Bock auf einen Rausschmeißer?
Alle guten Dinge sind 3 auf jeden Fall.
Wann wurde das erste elektrische Nutzfahrzeug gebaut? Ich will nicht von einem E-Truck reden, weil es ist so lang in der Vergangenheit, dass es noch keine Trucks gab. So viel sei gesagt. Wann, denkt ihr, war das elektroangetriebene Nutzfahrzeug zur Güterbeförderung?
Ich sag 1908.
Oh, Simon, ich nehm's weg, Jörg. Ich glaube, das wird nicht besser, weil Simon hat dich jetzt bei allen unterboten. Es ist schon verdammt nah dran. 1900, man weiß es nicht genau, wurde von der amerikanischen Firma oder Familienbetrieb FR Wood & Son ein Planwagen, wie man den kennt aus so Cowboy-Filmen, mit einem Elektromotor angetrieben, weil die Unterhaltskosten der Pferde und das Ganze mit Füttern und krank, das war irgendwie zu blöd. Und deswegen 1900 war der erste elektronische angetriebene Güterverkehr.
Krass, damals schon quasi auf TCO optimiert.
Absolut. Hat mir ja, ganz cool, viel Spaß gemacht, Jungs. Vielen Dank.
Ja, uns auch. Cool, dass du hier Fragen mitgebracht hast. Das würden wir übrigens allen Gästen empfehlen. Genau, dass wir auch mal ein bisschen raten dürfen. Und damit freuen wir uns auf jeden Fall auf alles, was wir von euch hören, lieber Lukas. Und bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao.
Danke, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von Greenflash, dem Marktführer für intelligente Energiesysteme in Industrie und Gewerbe. Jetzt Energie neu denken auf greenflash.de.